D-Radio Wissen. Update.
Wir wurden tatsächlich von denjenigen, die das angemeldet haben, im Unklaren gelassen über die eigentlichen Ziele. Weil mittlerweile ja wohl offensichtlich ist, dass es sich hier tatsächlich um eine Wahlveranstaltung oder Wahlkampfveranstaltung handelt.
Der Bürgermeister von Gaggenau in Baden-Württemberg, Michael Pfeiffer, über die Veranstaltung, die eigentlich heute Abend in der Stadthalle dort stattfinden sollte. Der türkische Justizminister Birkir Bozdar sollte auftreten. Heute Nachmittag hat Gaggenau den Auftritt dann kurzfristig abgesagt. Der Minister reagiert verärgert. Das ist Thema jetzt im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Es sei keine politische Entscheidung, hat Bürgermeister Pfeiffer eben in einer Pressekonferenz gesagt, sondern es gehe einfach darum, dass die Halle zu klein sei.
Wir gehen davon aus, dass die Situation einfach zu gefährlich werden würde, vor allen Dingen in der Halle, dass mehr Leute versuchen würden, in die Halle zu kommen, dass sowohl aus feuerpolizeilichen Gründen als auch aus Sicherheitsbedenken auch die Zufahrt mit Rettungsfahrzeugen und Ähnlichem die Situation kritisch wird. Aus diesem Grund haben wir uns zu diesem Weg entschlossen.
Dem SWR hatte Pfeiffer vorher gesagt, er fühle sich über den Tisch gezogen. Denn eigentlich hätten die Veranstalter nur eine Vereinsgründung angemeldet und keine Wahlkampfveranstaltung. In der Türkei entscheidet die Bevölkerung Mitte April in einer Volksabstimmung über ein Präsidialsystem, das Präsident Recep Tayyip Erdogan deutlich mehr Macht verleihen würde. Auch in Deutschland lebende Türken dürfen wählen. Bozdar wollte bei ihnen Werbung machen. Genau wie vor kurzem der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim in Oberhausen. Daran gab es in Deutschland heftige Kritik. Die von linken Chef Bernd Rieksinger ging auch an die Adresse der Bundes- und der Landesregierung in Baden-Württemberg.
Ich bin der Letzte, der die Meinungsfreiheit nicht hoch einschätzt, aber hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es darum, dass auf demokratischem Boden der Bundesrepublik Deutschland Werbung gemacht wird für ein diktatorisches System.
Rieksinger meint, die Bundes- und Landesregierung hätten dafür sorgen müssen, dass Bozdar nicht auftreten darf. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat das zurückgewiesen.
Weder die Länder noch die Bundesregierung hat sozusagen die Kompetenz dafür, sondern festzustellen, ob eine Veranstaltung ordnungsgemäß ohne Störung der öffentlichen Sicherheit ablaufen kann oder nicht, ist in Deutschland eine Angelegenheit derjenigen, die davon am meisten verstehen, und das sind Städte und Gemeinden.
Gaggenaus Bürgermeister Pfeiffer hat jetzt erklärt, dass er die Entscheidung nicht abgesprochen hat mit höheren Ebenen. Das sei alleine eine Entscheidung der Stadt. Der türkische Justizminister hat schon auf die Absage reagiert und ein Treffen mit Justizminister Heiko Maas abgesagt, das eigentlich heute Abend in Karlsruhe stattfinden sollte. Für Sonntag war eigentlich auch der nächste Wahlkampftermin eines türkischen Ministers geplant. Auch den wird es nicht geben. Wirtschaftsminister Nihat Zeybeci wollte in Köln sprechen. Die Stadt sagt aber, der Veranstalter habe für eine Theaterveranstaltung angefragt und viel zu kurzfristig gesagt, um was es wirklich gehe. Angespannt ist das deutsch-türkische Verhältnis aber nicht nur wegen der Wahlkampfauftritte, sondern auch wegen des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel. Der Türkei-Korrespondent der Zeitung Die Welt sitzt dort in Untersuchungshaft wegen Verdacht auf Terrorpropaganda. Politiker fast aller Parteien hatten deshalb schon Einreiseverbote für Präsident Erdogan gefordert.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Absage der Stadt Gaggenau wird im Netz kontrovers diskutiert. Johannes Gabriel ist zufrieden und postet bei Facebook: Propaganda für ein totalitäres ausländisches System hat bei uns nichts zu suchen. Das Verbot ist richtig, die Begründung eher schwach und unehrlich. Hinde Burmeister schreibt: Ein Hoch auf die kommunale Selbstverwaltung. Wenn jetzt hier Leute schreiben, schade, dass nicht der wirkliche Grund genannt wird, kann ich nur entgegnen, dann wäre das anfechtbar. Christopher Andres fragt sich, warum der türkische Minister in Deutschland überhaupt Wahlkampf betreiben darf. Würde Heiko Maas in einem kleinen ostanatolischen Dorf Wahlkampf für Martin Schulz betreiben? Sascha Markmann meint: Mir gefällt das zwar auch nicht, aber wir dürfen nicht anfangen, sowas zu verbieten. Ansonsten können wir demnächst auch linke Propaganda verbieten und den Rest auch. Kalinka Hohkamp findet: Unsere Demokratie hört da auf, wo wir Menschen einen Maulkorb umbinden wollen, bloß weil uns deren Meinung nicht gefällt. Hildegard Jule Stöwe sorgt sich: Schwierig, schwierig. Wenn man etwas verbietet, erweckt das noch mehr den Zorn der Anhänger. So ein Verbot wird noch mehr Menschen aufstacheln.
Was sonst noch wichtig war?
Bundeskanzlerin Angela Merkel ist gerade in Ägypten und hat sich mit Präsident Abdel Fattah al-Sisi getroffen. Beide wollen beim Thema Flüchtlinge enger zusammenarbeiten. Das Ganze ist kein einfacher Besuch. Deutschland geht es vor allem um die Flüchtlingspolitik, Ägypten eher darum, dass Deutschland in die ägyptische Wirtschaft investiert. Merkel hofft mittelfristig auf einen Flüchtlingsdeal ähnlich wie mit der Türkei. Aber es geht nicht nur um die Flüchtlinge, die direkt aus Ägypten kommen. Ägypten ist auch deshalb wichtig, weil es neben Libyen liegt. Libyen ist die Drehscheibe für Migranten von Afrika nach Europa, aber eben auch Bürgerkriegsland. Die EU und die Bundesregierung hoffen, dass Ägypten sozusagen von außen dazu beiträgt, Libyen zu stabilisieren. Ägyptens Präsident al-Sisi weiß, dass die Europäer ihn als Ansprechpartner brauchen, sagt der Politikwissenschaftler Michael Lüders in Deutschlandfunk.
Das bedeutet, dass er natürlich finanzielle Forderungen stellen kann. Das ist für sich genommen auch gar nicht mal illegitim. Nur leider werden diese finanziellen Forderungen, die er stellt und die wahrscheinlich auch erfüllt werden, nicht dazu dienen, die Probleme Ägyptens zu lösen, sondern es wird sich das Militär selber die Taschen einmal mehr füllen. Und Sisi spekuliert darauf, dass niemand, auch Deutschland, nicht Ägypten fallen lässt, weil das Land einfach zu wichtig ist.
Amnesty International hat vor dem Besuch von der Kanzlerin gefordert, dass sie die Menschenrechtslage in Ägypten anspricht. Laut Amnesty ist die Lage in Ägypten im Moment schlimmer als noch unter Ex-Präsident Hosni Mubarak. Gefangene würden gefoltert, Oppositionelle und die Presse unterdrückt. Fast jeder sechste Deutsche gilt als arm. Diese Zahlen nennen der Paritätische Wohlfahrtsverband und andere Sozialverbände in ihrem neuen Armutsbericht. Knapp 16% der Menschen in Deutschland leben demnach unterhalb der Armutsgrenze. Das sind fast 13 Millionen und damit ein neuer Höchststand, sagt der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Ulrich Schneider.
Die Armut in 2015 stieg über die Bundesländer betrachtet fast flächendeckend. Am stärksten in Berlin, hier nehme ich gleich von 20 auf 22,4%.
Die Studie bezeichnet jemanden als arm, der weniger als 60% des mittleren Einkommens hat. Einer alleine ist demnach arm mit weniger als rund 900 Euro. Bei einer Familie mit zwei Kindern sind es weniger als gut 1.900 Euro. Die Statistik ist umstritten, besonders wegen der Definition von Armut. Kritiker wie der Deutsche Städte- und Gemeindebund bemängeln zum Beispiel, dass auch viele Studierende laut der Studie als arm gelten. Die meisten von ihnen sehen sich aber selbst nicht als sozial abgehängt. Das EU-Parlament hat die politische Immunität von Marine Le Pen, der Chefin des Front National, aufgehoben. Damit ist sie nicht mehr vor strafrechtlicher Verfolgung geschützt. Grund sind die Ermittlungen der französischen Staatsanwaltschaft gegen Le Pen. Dabei geht es um Fotos von Opfern der Terrorgruppe IS, die Le Pen getwittert hatte. Gewaltbilder zu verbreiten ist in Frankreich eine Straftat. Le Pen nannte die Ermittlungen gegen sie politisch motiviert. Die Aufhebung der Immunität kommt nur ein paar Wochen vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich. Umfragen sehen Le Pen in der ersten Runde der Wahl vorne, sagen aber eine Niederlage in der Stichwahl voraus. Ein Anruf bei einer 0180er-Nummer darf nicht mehr kosten als ein normales Telefongespräch. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Die Richter sagen, die Kundendienstnummern dürfen nicht so hoch sein, dass Kunden abgeschreckt werden, Fragen zu stellen, zum Beispiel zum Liefertermin oder zu einer Rechnung. Das Landgericht Stuttgart hatte die Sache verhandelt und beim Europäischen Gerichtshof nachgefragt, ob die teure Servicenummer mit europäischem Recht vereinbar ist. In Stuttgart hatte die Frankfurter Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs gegen ein Elektrounternehmen geklagt, weil seine Service-Hotline teurer war als ein normaler Telefontarif.
Was noch wichtig wird.
In den USA wird der Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses sich mit den Verbindungen des Justizministers nach Russland beschäftigen. Jeff Sessions soll sich während des Präsidentschaftswahlkampfs zweimal mit dem russischen Botschafter in den USA getroffen haben. Allerdings sind nicht die Treffen an sich Anlass für Kritik, sondern die Tatsache, dass Sessions die Treffen bei seiner Anhörung im Senat verschwiegen hat. Und das, obwohl er gezielt nach Kontakten zu Russland gefragt wurde. Geantwortet hatte er darauf wörtlich: Ich hatte keine Kommunikation mit den Russen. Von den Demokraten kommen jetzt Rücktrittsforderungen. Brisant wäre Sessions Aussage deshalb, weil Russland vorgeworfen wird, den Wahlkampf in den USA manipuliert zu haben, zugunsten des jetzigen Präsidenten Donald Trump. Trumps nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn musste vor ein paar Wochen zurücktreten, weil er Kontakte nach Russland verheimlicht hatte.
Und sonst in der Welt?
Der ehemalige ägyptische Machthaber Hosni Mubarak ist von dem Vorwurf freigesprochen worden, Mitschuld am Tod hunderter Demonstranten zu haben. Im Februar 2011, im Zuge des sogenannten arabischen Frühlings, gab es auch in Ägypten Aufstände gegen den Präsidenten. Am Ende wurde er gestürzt. Mehr als 800 Demonstranten wurden damals getötet. In einem ersten Prozess war Mubarak 2012 der Mitschuld daran schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er ging in Berufung, gewann, dann wurden die Ermittlungen aber doch wieder aufgenommen und so zog sich der Prozess bis heute. Jetzt hat das oberste ägyptische Gericht das endgültige Urteil gesprochen.
Schweden führt zum Sommer die Wehrpflicht wieder ein. Ab dem 1. Juli werden tausende Schwedinnen und Schweden, die nach 1999 geboren wurden, eingezogen. Insgesamt sollen jedes Jahr rund 4000 Stellen besetzt werden. Schweden hatte die Wehrpflicht 2010 abgeschafft. Damals hieß es, sie sei unpassend für ein modernes Militär. Jetzt bewertet die Regierung die Sicherheitslage aber deutlich anders, vor allem mit Blick auf Russland. Wie die baltischen Länder fühlen sich auch die skandinavischen Staaten zunehmend von Moskau bedroht. Beispielsweise hatte Finnland seinem östlichen Nachbarn letztes Jahr vorgeworfen, mit 2 Kampfflugzeugen in finnischen Luftraum eingedrungen zu sein. Welche Religion wächst am schnellsten? Mit dieser Frage hat sich das US-amerikanische Meinungsforschungsinstitut Pew Research Center befasst und dafür eine Reihe von Analysen ausgewertet. Ergebnis: Am schnellsten wächst im Moment der Islam. Geht es in diesem Tempo weiter, dürfte er gegen Ende des Jahrhunderts das Christentum zahlenmäßig überholen. In Europa werden nach den Angaben des Instituts in gut 30 Jahren, also 2050, etwa 10% der Bevölkerung muslimischen Glaubens sein. Das liegt den Wissenschaftlern zufolge vor allem daran, dass es in muslimischen Familien durchschnittlich 3,1 Kinder gibt, in christlichen 2,3. Außerdem würden viele Christen konvertieren bzw. Atheisten werden.
Wissensnachrichten.
In den Wissensnachrichten, da ging es heute unter anderem um eine Studie zu den angeblich ältesten Fossilien der Welt. Veronika von Borries, was steht da drin?
Also in dem Bericht, den die Zeitschrift Nature veröffentlicht hat, da geht es um Mikrofossilien. Das sind kleinste Überreste von Mikroorganismen. Die Autoren der Studie, die haben Gestein aus der Hudson Bay in Kanada untersucht. Und zwar Gestein, das vor Milliarden Jahren aus Sedimenten am Meeresboden entstanden ist. Und in diesen Sedimenten, da wollen sie Spuren gefunden haben von Mikroorganismen. Und wenn das stimmt, dann hätten diese Mikroorganismen vor 3,7 bis 4,28 Milliarden Jahren gelebt. Zum Vergleich, die Erde selbst ist vor etwa 4,5 Milliarden Jahren entstanden.
Das heißt also, das erste Leben gab es auf der Erde ziemlich schnell, nachdem sie entstanden ist.
Ja, und noch dazu wäre dieses Leben unter extrem lebensfeindlichen Bedingungen entstanden. Unter Wasser, am Rand von Vulkanen, wo es extrem heiß ist, da überlebt man nur, wenn man echt hart im Nehmen ist und einen sehr, sehr gut angepassten Stoffwechsel hat. Aber wenn das wirklich so war, dann könnte sich das Gleiche auch auf anderen Planeten wiederholen. Also, es würde quasi ausreichen, Bedingungen wie auf der Erde vor etwa 4 Milliarden Jahren zu haben, damit Leben entstehen kann. Das macht die Sache, wenn sie denn stimmt, dann auch für Astrobiologen interessant.
Aber so richtig überzeugt klingst du nicht.
Naja, die Studie, die ist schon auf einige Skepsis gestoßen, was bei so einer Geschichte jetzt auch ein bisschen zu erwarten war. Es gibt da zum Beispiel Martin van Kranendonk, der hat letztes Jahr erst eine Studie veröffentlicht über ähnliche Mikrofossilien aus Grönland, die bisher als älteste Lebensspuren galten und die so etwa 3,7 Milliarden Jahre alt sind. Und der hat sich die Sache angeschaut und sagt, er ist sich nicht mal sicher, ob das da wirklich Fossilien sind, die entdeckt wurden.
Da geht es dann aber auch einfach um Konkurrenz unter Wissenschaftlern. Wer hat die ältesten Fossilien entdeckt? Sowas?
Klar, um Konkurrenz und die tollste Entdeckung geht es da immer auch. Aber van Kranendonk ist nicht der Einzige, der Zweifel hat. Viele Experten sagen in ihrer Einschätzung, es könnte schon sein, dass wir hier echte Fossilien vor uns haben. Aber diese Studie, die reicht als Beweis einfach noch nicht aus. Einfach, weil es so unglaublich schwer ist, diese Mikrofossilien in Gestein nachzuweisen.
Um Kleinstlebewesen geht es auch in der nächsten Meldung. Und zwar um Bakterien im Siphon, also unter diesem Rohr unterm Waschbecken.
Ja, genau. Besonders in Krankenhäusern gilt das als Hotspot für Krankheitserreger. Forscher der University of Virginia wollten mal rausfinden, was die Mikroben da drin eigentlich so machen und haben bei 5 Waschbecken die Siphons mit fluoreszierenden Bakterien besiedelt. Die Bakterien, das haben frühere Untersuchungen gezeigt, die sammeln sich da immer, auch wenn das Waschbecken desinfiziert wird.
Wenn sie da drin bleiben, ist das ja kein Problem eigentlich.
Ja, tun sie aber nicht. Die Forscher haben dann die Bakterien mit Nährlösung gefüttert. In Krankenhäusern passiert das auch, wenn zum Beispiel Infusionen oder Getränke im Waschbecken runtergespült werden. Und es zeigte sich, die Leuchtbakterien, die krabbelten im Schnitt 2,5 Zentimeter am Tag das Rohr hinauf bis ins Waschbecken rein. Und wenn dann jemand den Wasserhahn aufdrehte, dann wurden sie durch das Spritzwasser überall, wirklich überall verteilt.
Es ist eklig. Ich brauche jetzt was Schönes, vielleicht was mit Tieren.
Ja, da habe ich eine schöne Meldung über Pandas und ihre Fellzeichnung für dich.
Sehr gut.
Die Pandas, die haben ja so schwarze Augenringe, dunkle Ohren, Arme und Beine, während Bauch und Rücken vornehm weiß sind. Forscher aus Kalifornien, die haben jetzt mal überprüft, wozu dieses Muster eigentlich dient. Sie verglichen die Fellmusterung der großen Pandas mit der von über 200 anderen Tieren und bezogen deren Umwelt und soziales Verhalten mit ein. Und sie kommen zu dem Schluss, dass die weißen und dunklen Flecken eine Art Kompromiss sind, um in Schnee und im Schatten getarnt zu bleiben. Die Augenringe, die sollen wahrscheinlich einen grimmigen Ausdruck gegenüber Feinden erzeugen. Bei Gefahr können Pandas die dunklen Flecken vergrößern. Außerdem haben die Augenringe Wiedererkennungswert. Studien haben gezeigt, dass sich die Pandas daran gegenseitig erkennen können.
Dankeschön, Veronika von Borries aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Heute Abend und heute Nacht weniger Regen und auch weniger Wind. Dazu Temperaturen zwischen -4 und +4 Grad. Morgen gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken und es bleibt meistens trocken. Erst gegen Abend kommt von Westen Regen und das alles bei 7 bis 17 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.